Die Deutschen haben das Vertrauen in ihre eigene Regierung verloren. Keine Sorge, das soll jetzt hier heute nicht irgendwie eine Propagandaveranstaltung werden meinerseits, sondern das ist einfach das, was Statistiken tatsächlich zeigen. Umfragen zeigen, dass die Deutschen seit dem Jahr 2010 Stück für Stück das Vertrauen in ihre eigene Regierung verloren haben. Umfragewerte sind heute so schlecht wie noch nie. Während es 2010 noch über 60% der Deutschen waren, die gesagt haben, ja doch, ich vertraue in die Regierung, waren es 2024 nur noch knapp über 20%. Das Vertrauen der Deutschen bröckelt. Und jetzt könnte man sagen, was sind die Gründe dafür? Gründe gibt es sicherlich viele, auf die wir aber jetzt hier nicht eingehen wollen. Das ist nicht das Thema heute und uns fehlt auch die Zeit dafür. Der Punkt ist jedoch, früher schien es selbstverständlich zu sein, in die Regierung zu vertrauen. Und heute sind wir an einem Punkt angekommen, wo die Skepsis so groß ist wie schon lange nicht mehr. Menschen sind enttäuscht von der Regierung. Sie verlieren das Vertrauen. Ganz im Sinne dessen, was der große Otto von Bismarck einst sagte, das Vertrauen ist eine zarte Pflanze. Ist es zerstört, so kommt es so bald nicht wieder. In Zeiten wie diesen scheint die Frage relevanter als jemals zuvor. Worauf kann man sich eigentlich noch verlassen in diesem Leben? Wer wird mein Vertrauen nicht missbrauchen? Wer wird mein Vertrauen nicht enttäuschen? Die Bibel, das haben wir heute im Gottesdienst schon öfters gehört, gibt uns hier eine sehr klare Antwort. Es gibt nur einen, dem wir uneingeschränkt vertrauen können, und das ist Gott. Aber ganz wichtig, die Bibel sagt das nicht einfach nur so, sondern die Bibel begründet das auch. Die Bibel nennt uns klare Gründe, warum es sich lohnt und warum Gott es wert ist, dass wir wirklich auf ihn vertrauen. Der Titel meiner Predigt heute Morgen lautet also, warum du Gott vertrauen kannst. Und der Predigttext, könnt ihr sehen, ist Psalm 62, und damit fahre ich fort in meiner Predigtreihe über die Psalmen. Jetzt wird der eine oder andere von euch vielleicht sagen, welche Predigtreihe über die Psalmen? Richtig, meine letzte Predigt über einen Psalm ist zugegebenermaßen schon sehr lange her, aber tatsächlich durfte ich hier schon ein paar Predigten über Psalmen halten. Wir haben uns einen Dankpsalm angeschaut, einen Lobpsalm, einen Klagepsalm, einen Psalm der Bitte, einen Bußpsalm, und heute schauen wir uns einen sogenannten Vertrauenspsalm an. Und damit gehen wir auch direkt rein. Psalm 62, Vers 1. Und da lesen wir, dem Chorleiter nach Jedutun ein Psalm von David. Es ist ja nicht bei allen Psalmen der Fall, aber hier bei diesem Psalm haben wir das Glück, dass wir eine Psalmüberschrift haben, die uns wenigstens ein bisschen etwas darüber verrät, ja, von wessen Feder dieser Psalm kommt, und noch ein paar mehr Informationen. Also einmal wissen wir, der Autor ist David von diesem Psalm. Und ich denke, David ist den allermeisten von uns ein Begriff. Der große König David aus Israel hat diesen Psalm geschrieben. Dann lesen wir von Jedutun. Jedutun war einer der drei großen Tempelmusiker zur Zeit von David. Und gewissermaßen könnte man sagen, das ist hier die klassische Aufteilung, die wir heutzutage auch gut und gerne mal kennen bei Liedern. Der eine schreibt den Text, der andere die Melodie. So ähnlich war es hier in diesem Fall auch. Nach der Weise von Jedutun sollte dieses Lied zumindest gesungen werden. Und das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich spannend, denn das heißt, dieser Psalm, wo David sehr persönliche Ereignisse, Erlebnisse verarbeitet, sollte nicht einfach nur so sein persönlicher Tagebucheintrag bleiben, sondern das ist für den Chorleiter, das soll das ganze Volk singen. Das heißt, David sagt, diese Sachen, die ich hier erkannt habe, die sind nicht nur für mich und mein Leben relevant, sondern für alle Menschen. Alle sollen es hören, alle sollen mit einstimmen. Und das ergibt Sinn, denn die Frage, warum wir Gott vertrauen können, das ist nicht eine individuelle Frage von David, sondern das ist eine Frage, die jeden von uns etwas angeht. Und ich glaube, eine Frage, die sich jeder im Leben irgendwann mal auch stellt. David ist fest davon überzeugt, dass Gott existiert. Und ich würde mal behaupten, oder ich kann mir vorstellen, dass die allermeisten, die heute hier im Raum sitzen oder vor dem Bildschirm, das auch glauben. Dass ihr sagt, ich glaube, dass Gott existiert, aber die Frage, worum es jetzt hier geht, ist, okay, aber kann ich diesem Gott vertrauen? Was spricht dafür? Welche Argumente gibt es dafür, dass Gott im Gegensatz zu allem anderen im Leben nicht enttäuschen sollte? Und wir dürfen uns heute hier 3 Argumente von David liefern lassen, warum es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen. Der erste Grund, den er nennt, ist folgender: weil nur er Sicherheit bietet. Wir lesen die Verse 2-3. Da schreibt David: Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung. Ich werde kaum wanken. David beginnt mit den Worten: Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Das ist spannend, oder? Denn wenn wir lesen, was er dann sagt, dann müsste man ja eigentlich eher denken, das ist jetzt der fröhlichste und lauteste Lobpreis, oder? Also Gott ist meine Festung, er ist meine Rettung. Warum die Stille? Das ist spannend, aber ich glaube, das werden wir besser verstehen, wenn wir uns gleich die nächsten Verse anschauen werden. Das Wort nur, was wir hier am Anfang haben, das ist in diesem Psalm eigentlich das dominante Wort überhaupt. Das kommt ganze 5-mal vor und David sagt: Auf nichts und niemand anderen als nur auf Gott allein setze ich mein Vertrauen. Aber warum tut er das? Warum tut David das? David sagt: Weil meine Rettung von ihm allein kommt, weil er allein mein Fels ist und weil er allein meine Festung ist. Mit anderen Worten, er ist meine absolute Sicherheit. Und weil er das ist, werde ich kaum wanken. Wortwörtlich sagt er, werde ich nicht sehr wanken. Spannend, oder? Also David sagt hier nicht, ich werde gar nicht wanken, sondern an dieser Stelle sagt er tatsächlich, ich werde nicht sehr wanken. Ja? Es gibt Dinge, die mich im Leben erschüttern, Umstände, die mich erschüttern. Aber wenn ich weiß, ich bin in dieser Burg, in dieser Festung, dann wird mir nicht viel passieren. Weshalb aber wankt David gerade? Das wird in den Versen 4-5 deutlich. Da schreibt er: Wie lange wollt ihr einen Mann bestürmen, morden ihr alle wie eine überhängende Wand, eine eingestoßene Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen. Sie finden Gefallen an der Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, doch in ihrem Inneren fluchen sie. David wechselt jetzt die Perspektive. Er richtet sich mit seinen Worten direkt an seine Feinde. Ja, da gibt's Menschen, die ihm an die Gurgel wollen. David steht unter Druck. Das wird deutlich. Was die genaue historische Situation ist, das löst David nicht auf, wie in vielen anderen Psalmen auch nicht. Aber es gibt so einige Situationen aus Davids Leben, die hier in Frage kommen würden. Ja, da wäre zum Beispiel die Situation, in welcher er von Absalom verfolgt wurde. Absalom, Davids eigener Sohn, gewinnt durch Scham, Versprechungen und geschickte Intrigen das Vertrauen vieler Israeliten und lässt sich schließlich selbst zum König ausrufen, obwohl sein Vater David der rechtmäßige König ist. David muss Jerusalem fluchtartig verlassen, weil er zahlreiche Vertraute und sogar enge Berater an Absalom verliert. Während David auf der Flucht ist, wird er nicht nur militärisch bedroht, sondern auch verraten, verleumdet und öffentlich gedemütigt. Das wäre eine mögliche Situation. Eine andere Situation wäre die Flucht vor Saul. Saul war der König, bevor David König war. Und so kommt es, dass Saul David aus Neid und Angst verfolgt, obwohl dieser ihm treu dient und er ihm nichts Böses tut. Immer wieder muss David fliehen, lebt in Höhlen, in der Wüste und ist ständig in Lebensgefahr. Und obwohl David mehrfach die Gelegenheit hat, Saul zu töten, tut er dies nicht, aus Ehrfurcht vor Gott. Was auch immer genau die Situation war, eins ist klar: wenn David hier von diesen Nöten spricht, dann meint er keine Lappalien. Dann spricht er nicht von irgendwelchen kleinen Wehwehchen, sondern David weiß, was das bedeutet, unter Verfolgungsdruck zu stehen. Und er nutzt hier den Vergleich mit einer Mauer, die fast schon zusammenbricht. So denken seine Feinde über ihn, sagt er. Und vermutlich hoffen sie darauf, dass David seine Macht verliert, dass er entthront wird. Das würde zu der Formulierung in Vers 5 passen, wo es heißt, sie planen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen. David hatte einen erhobenen Stand als König. Er nennt seine Feinde jedoch nicht beim Namen. Er möchte in diesem Psalm auch weniger den Fokus auf seine Feinde richten, als vielmehr auf seinen Retter, auf Gott. Was David allerdings sehr wohl tut, ist, dass er Eigenschaften seiner Feinde aufzählt. Ja, er beschreibt sie als hinterlistige Menschen, die oberflächlich betrachtet ihm wohlgesonnen sind, Doch er durchschaut sie. In ihrem Herzen wünschen sie David nichts anderes als dessen Verderben. David richtet seinen Blick erneut hinauf zu Gott und er sagt ab Vers 6, nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott. Diese Worte kommen uns bekannt vor, oder? Richtig, das Lied hat einen Refrain, so wie es bei modernen Liedern auch häufig der Fall ist. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, dann wird der zweite Refrain hier ein bisschen umformuliert. Während David am Anfang noch sagt, ich werde kaum wanken, sagt er an dieser Stelle tatsächlich, ich werde gar nicht wanken. Außerdem fängt David an, zu seiner Seele zu sprechen. Er predigt seiner eigenen Seele. Und weshalb tut er das? Weshalb muss er das tun? Ich denke, die Erklärung ist ganz einfach. Diese Ruhe, von der er spricht, die kommt nicht automatisch. Diese Ruhe muss sich David im Gebet erringen. Und das tut er hier in Psalm 62. Aber was ihm tatsächlich Zuversicht gibt, ist das blanke Wissen darüber, wer Gott ist. Und zwar ein fester Halt, eine Festung, in der er sich bergen kann, seine Zuflucht, seine Sicherheit. Jedes Jahr fahren wir hier mit der Jugendgruppe aus der Gemeinde auf eine Sommerfreizeit. Das gehört einfach zum Jahr fest mit dazu. Nächste Woche ist es wieder soweit. Und im letzten Jahr waren wir mit einem Teil der Gruppe in einem sogenannten Kletterwald. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Kletterwald war, aber das ist nicht für jeden was, denn im Kletterwald, wie der Name es schon vermuten lässt, ist man in der Höhe unterwegs. Ja? Da gibt es also verschiedene Parcours, die man klettert, aber es ist völlig ungefährlich, weil man diesen Sicherheitsgurt hat, den man trägt. Und wenn man den korrekt benutzt, dann kann einem nichts passieren. Und es ist ziemlich schwierig, diesen Sicherheitsgurt nicht korrekt zu benutzen. Und auf diesen einfacheren Parcours in so einem Kletterwald, da vergisst man manchmal schon fast, dass man diesen Sicherheitsgurt überhaupt trägt, weil die Elemente ganz leicht zu klettern sind. Aber dann gibt's auch Parcours, die folgendermaßen enden, habe ich euch mal ein Bild mitgebracht, und zwar so. Da steht man also am Ende auf so einer Plattform und die Aufgabe ist es, tatsächlich von dieser Plattform einfach runterzuspringen. Der freie Fall. Und jetzt sollte man meinen, ist doch gar kein Problem. Man hat doch den Sicherheitsgurt. Man weiß, man springt runter und der wird einen sicher runter begleiten. Und das ist auch der Fall. Man kann das sehen bei den ganzen Leuten, die davor runterspringen. Und trotzdem, ich glaube, jeder hier im Raum, der das schon mal gemacht hat, weiß, du stehst da oben, du weißt, das ist alles sicher, es funktioniert. Und trotzdem zittern deine Knie, weil alles in dir sich dagegen sträubt, diesen Sprung zu wagen. Ist doch in unserem Leben genauso, oder? Nur, dass im Leben die Situationen ungefragt kommen. Ja, in den Kletterwald gehen wir freiwillig. Aber im Leben kommt es doch manchmal einfach hart auf hart. Und dann stellen wir uns doch die Frage, und jetzt hält Gott mich jetzt wirklich noch? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Jetzt, wo es wirklich hart auf hart kommt, da stellt sich mir diese Frage. Und ich vermute mal, dass die allermeisten von uns in der Theorie sagen würden, ja klar, Gott ist mein festes Fundament. Das weiß ich, das sagt mein Verstand. Aber dann meldet sich doch oft unser Herz, oder? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann hat das Herz oft Angst. Vielleicht hast du dich bekehrt und du dachtest, dein Leben würde mit Gott jetzt bergauf gehen, aber jetzt hast du deinen Job verloren und du fragst dich, Gott, was passiert hier gerade? Vielleicht wirst du in der Schule ausgegrenzt, weil du eben nicht mit allen anderen feiern gehst und dich besäufst und deswegen so ein komischer Fremdkörper in deiner Klassengemeinschaft bist und du passt einfach nicht rein. Du wirst vielleicht sogar belächelt und verspottet für deinen Glauben. Möglicherweise ist es noch viel schlimmer. Deine ganze Familie, deine leibliche Familie wendet sich gegen dich und schmeißt dich vielleicht sogar von zu Hause raus, weil du Jesus nachfolgst. Und ich weiß, dass das die Realität von einigen hier von uns ist. Vielleicht distanziert sich dein Ehepartner gerade emotional vollkommen von dir. Und egal, wie sehr du darüber nachdenkst, was der Grund sein könnte und was du probierst, es ändert sich nichts. Vielleicht bist du gerade völlig entmutigt, nachdem einer unserer Pastoren sein Amt niedergelegt hat. Und du hast das Gefühl, deine Welt wankt. Deine Emotionen fahren Achterbahn. Dann lass dich hier von David ermutigen. Wisst ihr, was ich so ermutigend finde, ist, wir sehen ja, David tut auch nicht so in diesem Psalm, als ob ihn die Umstände überhaupt nicht jucken würden. Als ob das gar nichts mit ihm machen würde. Als ob er über den Dingen schweben würde. Nein, David schreit auch zu Gott. Er sagt, wie lange noch? Aber er lässt sich durch sein Leid zu Gott hintreiben. Und ich möchte dich ermutigen, das auch zuzulassen. Vielleicht will Gott dir gerade vor allem eine Sache beibringen in deinem Leben. Und zwar, dass deine Sicherheit ganz und gar allein in ihm selbst liegt. Weißt du, deine Sicherheit liegt nicht in der Anerkennung deiner Familie, nicht darin, dass du von anderen Menschen geliebt wirst, nicht darin, dass du in der Schule akzeptiert wirst. Nein, deine Sicherheit liegt allein in Gott. Und du darfst in ihm Ruhe finden, auch mitten im Sturm darf deine Seele Ruhe in ihm finden. Die Frage ist ja die, warum kann David das eigentlich mit so einer Sicherheit sagen, dass Gott seine Sicherheit ist? Ganz einfach, er hat es erlebt. Er hat es in seinem Leben erlebt, wieder und immer wieder. Und er kennt die Geschichte seines Volkes Israel. Gott hat alle seine Versprechen gehalten. Er war nie untreu. Und deswegen weiß David, in Gott liegt meine Sicherheit und das Gleiche gilt für dich und für mich, wenn wir ihm vertrauen. Doch David hat dazu noch mehr zu sagen. Er führt jetzt ein zweites Argument an, weshalb man Gott tatsächlich vertrauen kann. Und das ist das Argument, weil nichts anderes Halt geben kann. Lesen wir die Verse 9 bis 11. Da sagt er, vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Herrensöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Vertraut nicht auf Erpressung und betrügt euch nicht durch Raub. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. David macht in diesen Versen hier vor allem einen Punkt deutlich. Alles im Leben kann seine Tragfähigkeit verlieren, nur Gott nicht. Diesen letzten Punkt, den spricht er zwar hier wortwörtlich nicht aus, aber das ist die logische Schlussfolgerung, wenn wir den gesamten Psalm betrachten. Zunächst einmal spannend, dass David erneut die Perspektive wechselt. In den ersten Versen hat er biografisch geredet, dann hat er das Wort an seine Feinde gerichtet, dann hat er zu seiner eigenen Seele geredet und jetzt wendet sich David an das ganze Volk. Er sagt, hey, das soll nicht einfach nur eine persönliche Erkenntnis von mir bleiben, sondern, liebe Leute, ich will's rausrufen, erkennt es alle, setzt euer Vertrauen auf Gott allein. Und zwar nicht nur dann, wenn es euch gut geht, sondern wann, was schreibt er hier genau? Alle Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Und das ist auch wieder spannend, oder? Vertrauen zu Gott äußert sich also darin, dass man sein Herz ehrlich vor Gott ausschüttet. Und wenn wir mal so drüber nachdenken, was einen guten Freund wirklich ausmacht, dann würde ich sagen, eine Sache, die einen guten Freund ausmacht, ist, dass man sich selbst nicht 50 Mal über seine genauen Worte Gedanken machen muss, wie man sie genau formuliert, weil man weiß, der Freund kennt einen und der wird die Worte richtig einordnen können. Und so eine Beziehung möchte Gott zum Menschen haben, eine enge Vertrauensbeziehung. Dann liefert David eben eine weitere Begründung, weshalb man sein Vertrauen auf Gott allein setzen sollte. Und der Grund lautet, Menschen sind wie ein Hauch. David gebraucht hier sehr drastische Worte. Er sagt, nur Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Herrensöhne. Das klingt erstmal ziemlich interessant. Mit Menschensöhnen sind gewöhnliche Menschen gewöhnlichen Standes gemeint und Herrensöhne ist eigentlich eine Bezeichnung für höher gestellte Menschen in höheren Positionen. Mit anderen Worten sagt David, der Bauer und der König, du kannst sie jeweils auf eine Waagschale legen und auf die andere Seite der Waagschale legst du Luft und die Luft wiegt schwerer als der Bauer, die Luft wiegt auch schwerer als der König. Spricht David hier dem Menschen seine Würde ab? Nein, das tut er nicht. Er setzt allerdings den Menschen ins Verhältnis zu seinem Schöpfer und im Verhältnis zu seinem Schöpfer, im Gegensatz zu seinem Schöpfer, ist der Mensch einfach nur ein Hauch. Heute vielleicht noch groß, aber morgen vergessen und vergangen. Und dann führt David noch weitere Punkte aus, oder weitere Dinge aus, auf die es sich nicht lohnt zu vertrauen. Und das sind Betrug, Raub, Erpressung und auch Reichtum. Wobei der Reichtum jetzt hier an dieser Stelle und auch sonst in der Bibel nicht per se verteufelt wird, aber das Vertrauen auf den Reichtum hier an der Stelle sehr wohl. Das sind die typischen Instrumente der Machthaber dieser Welt, oder? Erpressung, Betrug, Vertrauen auf Wohlstand. Und all diese Dinge mögen kurzfristig ihren Reiz haben, aber letztendlich sind sie nicht tragfähig. Wer auf diese Blase setzt, darf sich sicher sein, dass diese Blase eines Tages platzen wird. Spätestens am Tag des Todes. Und damit schießt David auch wieder so ein bisschen gegen seine Feinde, die sich wahrscheinlich genau dieser Mittel bedienen. Sie fühlen sich überlegen, weil sie diese Mittel nutzen. Aber David hat es auf dem Herzen, sein Volk davor zu warnen, diesen Menschen nachzuahmen. Denn wer auf diese Dinge setzt, dessen Leben wird irgendwann wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Und die logische Schlussfolgerung aus all dem, was David sagt, ist, Gott allein hat Bestand. Nur wer in ihm gegründet ist, dessen Leben wird eben nicht wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Egal, wie negativ die Umstände aussehen mögen. Madison Cunningham, eine Songwriterin aus den USA mit christlichem Hintergrund, beschreibt in ihrem Lied Something to Believe In, also etwas, woran man glauben kann, die Suche nach etwas Tragfähigem im Leben folgendermaßen. Sie singt, du suchst nach etwas, das bleibt, nach etwas, das dich trägt, nach etwas, das du festhalten kannst, nach einer Sicherheit. Ich habe gesehen, wie dein Blick an Türen geklopft hat, nur um sich schließlich doch wieder abzuwenden. Sag mir, wonach suchst du wirklich? Wenn du etwas brauchst, woran du glauben kannst, dann darfst du an meine Liebe glauben. Deine Helden scheinen unerschütterlich und du stützt dich auf ihre Stärke. Doch wenn einer von ihnen tief fällt, zerbrichst du auch ein Stück mit ihm. Wenn du jemanden brauchst, an den du glauben kannst, dann darfst du an meine Liebe glauben. Mein ganzes Leben lang habe ich nach einer Wahrheit gesucht, an die ich mich klammern kann. Doch Königreiche sind nichts als Sand und ein Thron ist am Ende nur ein Stuhl. Wenn du jemanden brauchst, an den du glauben kannst, dann darfst du an meine Liebe glauben. Es ist nicht klar, ob Madison Cunningham hier über Gott spricht im Refrain, aber eins ist klar, es wäre richtig, wenn sie Gott meinen würde. Und vielleicht kannst du dich mit diesen Worten in den Strophen identifizieren. Wenn du ehrlich bist, dann bist du dein ganzes Leben lang schon irgendwie auf der Suche nach Sicherheit. In deinem Elternhaus hast du es vielleicht nie erfahren. Vielleicht haben sich deine Eltern früh scheiden lassen oder waren gar nicht erst jemals verheiratet miteinander. Und du kanntest es gar nicht, ein stabiles Elternhaus. Freunde waren vielleicht für dich nur eine gewisse Zeit da, dann wurdest du enttäuscht. Vielleicht hast du bisher immer gedacht und hast dein Vertrauen darauf gesetzt, dass Deutschland so ein gutes Land ist. Es ist wirtschaftlich so gut aufgestellt, seit Jahrzehnten kein Krieg mehr. Aber die Nachrichten, die du jetzt gerade liest, die lassen dieses Vertrauen mehr und mehr bröckeln. Und du bekommst Angst. Und du fragst dich, woran kann man eigentlich glauben? Worauf vertrauen in verrückten Zeiten wie diesen? Und die Antwort ist, auf Gott allein. Setz dein Vertrauen auf ihn allein, denn nur er hat Bestand. Er ist die Konstante, er ist der Unveränderliche, er ist derjenige, der dich treu liebt und dir Halt geben kann, wie kein anderer das jemals tun wird. Das bedeutet nicht, dass du jetzt allen Menschen gegenüber misstrauisch sein solltest. Ja? Dass du sagen solltest, ich vertraue keinem Menschen mehr. Das ist nicht der Punkt, den David machen möchte. Was er sagt ist, setz nicht dein ganzes Leben auf diese Dinge. Dein ultimatives Vertrauen. Das Spannende ist, im Griechischen, wenn wir ins Neue Testament schauen, dann gibt es diesen einen Begriff, den wir mit Glauben übersetzen. Aber dieser Begriff hat eigentlich zwei Nuancen. Im Deutschen sind es zwei unterschiedliche Nuancen. Im Griechischen ist es ein Wort. Es ist Glaube und Vertrauen. Das heißt, im Griechischen schwingt immer diese Nuance mit, dass es beim Glauben um Vertrauen geht. Und genau darum geht's. Glaube bedeutet nicht nur zu wissen, dass Gott vertrauenswürdig ist. Glaube bedeutet, sein Vertrauen tatsächlich mit seinem gesamten Leben auf diesen Gott zu setzen. Und David will uns hier ermutigen und ruft uns zu, hör auf, dein Leben auf irgendetwas anderes zu bauen als auf Gott allein. David kommt zum Schlussakkord seines Liedes und dieser hat es noch einmal in sich. Er nennt den ultimativen Grund, weshalb es sich lohnt und es klug ist, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und zwar, weil nur er Macht und Gnade vereint. Lass uns die Verse 12 bis 13 lesen. Eines hat Gott geredet, sagt David hier. Zwei Dinge sind es, die ich gehört habe, dass die Macht bei Gott ist und dein Herr die Gnade, denn du vergiltst jedem nach seinem Werk. Die Formulierung am Anfang in Vers 12 von David erinnert sehr stark an die Weisheitsliteratur. Das heißt, David will jetzt hier nicht sagen, ich habe eine Prophetie empfangen, so wie das die Propheten im Alten Testament getan haben, sondern vielmehr, Gott hat mich etwas erkennen lassen. Und das möchte ich weitergeben. Und das ist Folgendes, bei Gott ist die Macht. Aber nicht nur das, bei ihm ist auch die Gnade. Menschen denken, dass sie mächtig wären, doch Gott allein ist wirklich mächtig. Er hält die Macht in seinen Händen. Es ist nicht Putin, es ist nicht Trump, es ist auch nicht Friedrich Merz, die Macht in ihren Händen halten, sondern Gott hat letztlich die Macht in seinen Händen. Und diese Aussage ergibt im Gesamtkontext absolut Sinn, wenn David vorher noch gesagt hat, Menschen sind ein Hauch. Doch dann folgt eine überraschende Aussage, denn er sagt, bei Gott ist auch Gnade. Der Begriff, den David hier verwendet, ist ein zentraler Begriff im Hebräischen für Gottes Wesen. Das ist der Begriff Chesed. Und er beschreibt die liebende Treue Gottes, der seinen Bund mit seinem Volk geschlossen hat und er bricht diesen Bund nicht. Jetzt könnte man sagen, okay, wunderbar, doch warum eigentlich der Nachsatz, denn du vergiltst jedem nach seinem Werk? Moment mal, ist das nicht ein Widerspruch? Und dein Herr die Gnade, denn du vergiltst jedem nach seinem Werk. Was denn jetzt, Gnade oder Gerechtigkeit? Im ersten Moment scheint das vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu sein, aber denken wir das einmal durch. Wenn Gott zwar Liebe hätte, aber keine Gerechtigkeit, dann würde er am Ende das Böse gewinnen. Wenn Gott Macht hätte, aber keine Liebe, dann wäre er ein Tyrann. Wenn Gott Liebe hätte, aber nicht richten würde, dann wäre er ungerecht den Opfern gegenüber. Und deshalb ist es für David hier an dieser Stelle ein großer Trost zu wissen, dass Gott gerecht richtet. Ja, er sagt, meine Feinde mögen mir zwar gerade äußerlich überlegen scheinen, aber bei Gott werden sie ihr gerechtes Gericht empfangen. Und wenn ich richtig handle vor Gott, dann wird Gott das auch belohnen. Eigentlich haben wir es hier mit einer sehr wichtigen Aufklärung von einem großen und weit verbreiteten theologischen Missverständnis zu tun. Nämlich der Frage, der spitzfindigen Frage, ist Gott ein gnädiger oder ein richtender Gott? David sagt, Gott ist gnädig, weil er gerecht richtet. Spannend, oder? Ihm ist das Unrecht nicht egal. Und das ist eine gute Sache. Denn wenn Menschen an der Macht sind, wenn sie die Macht in den Händen halten, was passiert dann? Meistens nichts Gutes, oder? Menschen tendieren dazu, die Macht für etwas Schlechtes zu missbrauchen. Und ich glaube, die allerbeste Veranschaulichung für diese Wahrheit ist ein düsteres Kapitel aus Davids Leben selbst. David war der König, er hatte die Macht und eigentlich war er ein gerechter und gut richtender König. Aber dann gab es diesen Moment in seinem Leben, wo er nicht dort war, wo er sein sollte, nicht an der Front mit seinem Heer, sondern er war zu Hause. Und er schlenderte so über sein Dach und David sieht da diese eine Frau, die nackt badet. Und er begehrt sie, er holt sich Informationen über diese Frau ein. Ihm wird gesagt, dass diese Frau verheiratet ist. David ist es egal, er lässt diese Frau zu sich bringen, er schläft mit dieser Frau, die Frau wird schwanger. Und David, was tut er? Er missbraucht seine Macht erneut, indem er den Ehemann dieser Frau, Bathseba, an der Front durch ein gezieltes Manöver umkommen lässt. David hat schwer gesündigt. Später bereut David sein Handeln zutiefst und er tut aufrichtig Buße vor Gott. Doch er weiß ganz genau, wovon er spricht, wenn er von Menschen als ungerechten Herrschern und als einem Hauch spricht. Denn er weiß, ich selbst kann diesem Maßstab nicht entsprechen. Meine einzige Hoffnung, weiß David, liegt darin, liegt in diesem gerechten und gnädigen Herrscher, den ich habe. Eigentlich hätte David sterben müssen für das, was er getan hat. Die Todesstrafe war klar dafür verordnet, für das, was er getan hat. Doch weil Gott gütig ist, hat er diese ultimative Strafe ihm nicht auferlegt. Gott hat Gnade gezeigt und dennoch auch Gerechtigkeit, denn David musste Strafe dafür tragen. Das vergessen wir oft. Das Kind musste sterben. David wurde von seinen eigenen Söhnen, die Söhne von David brachten Schande über ihn. Er verlor an Macht. Und dennoch war Gott gnädig. Und jetzt ist die Frage, du und ich, können wir in diese Worte von David mit einstimmen? Kannst du Gott dafür preisen, dass er jedem nach seinem Tun vergilt? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich glaube, diese Wahrheit wird für dich entweder eine wunderbare und ermutigende Wahrheit oder eine sehr furchteinflößende Wahrheit sein. Denn eines Tages müssen wir alle uns vor dem Richterstuhl Gottes für unsere Taten verantworten. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Gedanken geht, aber ich weiß, wenn ich in mein Leben reinschaue, da sind zu viele Dinge, zu viele Sünden, die ich begangen habe, als dass ich dort vor dem Thron stehen könnte und Gott Argumente liefern könnte, weshalb er mir Gnade schenken sollte. Und weißt du was? So geht es jedem Menschen. Kein Mensch wird am Ende vor Gott bestehen können, indem er seine guten Werke aufzählt. Denn so viele das auch sein mögen, Gott sieht nun mal alles. Er sieht jeden Gedanken von dir, jeden Gedanken des Zorns, jeden Gedanken des Neids, jeden lüsternen Gedanken, ganz zu schweigen von den ganz offensichtlichen Sünden auf der Oberfläche, die jeder sehen kann. Davids Worte in Vers 13 finden eigentlich ihren ultimativen Sinn erst am Kreuz. Denn wenn wir das Kreuz sehen, dann verstehen wir erst wirklich, weshalb Gnade und Gericht sich eben nicht widersprechen. Denn am Kreuz, lesen wir im Neuen Testament, hat Gott einen Mann gerichtet. Wohlgemerkt, er hat einen Mann gerichtet. Stellvertretend für die Sünde aller Welt. Stellvertretend für deine und für meine Sünde. Und dieser Mann, ihr werdet ihn kennen, er heißt Jesus Christus. Jesus Christus hing am Kreuz stellvertretend, damit Gott gnädig und gerecht zugleich sein kann. Paulus bringt es im 2. Korintherbrief 5, Vers 21 exakt auf den Punkt, in dem er sagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ist das nicht unfassbar? Wir haben uns jetzt in der Predigt die ganze Zeit die Frage gestellt, warum kann ich Gott wirklich vertrauen? Und wenn du ihm mit deinem Leben noch nicht vertraust, dann möchte ich dir heute mal eine herausfordernde Gegenfrage stellen. Wie schaffst du das eigentlich, diesem Gott nicht zu vertrauen? Diesem Gott, der nicht nur all die Macht in seinen Händen hält, sondern der so eine Gnade hat, um das zu tun, seinen Sohn ans Kreuz zu führen, damit du leben kannst. Ich möchte dich einfach einladen, setz dein Vertrauen heute auf diesen Jesus. Du darfst gerne nach dem Gottesdienst hier zurückbleiben für ein Gebet, für ein Gespräch, wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, wenn Gott dich ruft. Wenn du Gott aber bereits als deinen Erretter angenommen hast, du seine Vergebung empfangen hast und du ihm nachfolgst, dann lass dich heute durch diesen Psalm ermutigen. Gott hat dich bereits vor dem ewigen Tod bewahrt durch seine Gnade. Gott hat sich also bereits um das Leben nach dem Tod gekümmert. Dein Heil ist sicher, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm nachfolgst. Und wenn das so ist, dann wird er sich doch auch um die Dinge kümmern, die jetzt gerade in deinem Leben sind, oder? Dann dürfen wir ihm vertrauen, auch mitten im Sturm. Wenn wir gerade mittendrin sind, dann dürfen wir auch in diesen Situationen genauso wie David sagen, sei still, meine Seele, und ruhe in Gott.